Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Der Esel wird immer zuerst genannt und deswegen grüßt euch der Esel dieses Mal auch zu Folge 177, Titel Fangesteuert, und darauf gehen wir gleich ein, aber first things first, das Wichtigste zuerst, Bromance. Hallo lieber Thomas, du bist auch da.
Danke für die Blumen. Ja. Moin.
Immer wieder gerne. Du weißt ja, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um dir dieses Bouquet zu überreichen an Blumen. Ich bin dir im Übrigen auch nicht nur für deine simple Anwesenheit sehr dankbar, sondern auch dafür, dass du mich die letzten Stunden werdertechnisch wenigstens per WhatsApp auf dem Laufenden gehalten hast, denn ich bin momentan mal wieder im absoluten Helikopter-Stress-Arbeitsmodus und deswegen umso besser, wenigstens über meine Apple Watch immer auf dem Laufenden gehalten zu werden, was Werder
ja,
angeht.
Ja, aber sag es auch, wie es ist. In Wirklichkeit habe ich dich mit so Jungsthemen, der Fußballverein, der Werder Bremen, während du in wichtigen Sitzungen saßt.
Ja, naja.
Was ich wusste, aber ich dachte auch, vielleicht so ein bisschen infantile Freude nebenbei.
Damit kriegst du mich immer.
Vielleicht, ja, damit kriege ich dich immer. Das war immer so und das wird auch immer so sein.
Und Spoiler, das wird am Samstag genauso weitergehen, mein Freund.
Ja, wir sind zusammen im Stadion.
Jawohl, dazu nachher mehr. Lass uns erstmal versuchen, wenigstens einigermaßen strukturiert einzusteigen, denn Fangesteuert hast du als Titel vorgeschlagen. Ich habe kurz gezuckt und gefragt, warum, denn dann hast du es mir erklärt und ich sagte, ja, okay, passt zu 100%. Nimm uns mit, mein Freund.
Ja, also eigentlich war die erste Idee war ja eigentlich schon bei dem Spiel in Köln, ne? Weil das war für mich wirklich, und schnacken wir gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher über das Spiel im Nachhinein, über diesen dreckigen Sieg, aber das Spiel hatte ja wohl vor allem drei Höhepunkte für mich. Einmal das Tor von Jinma, dann wie Friedel den Ball von der Linie kratzt, war auch ein Gefühl wie ein Tor.
Ja.
Und das dritte Mal wirklich emotional ausgerastet bin ich, aber eigentlich eher vor Lachen zusammengebrochen, als sie dann schwenkten mit diesen ferngesteuerten Autos mit dem Typ, der grinsend auf dem Zaun saß, mit der Fernbedienung. Ja, weil das war ja wirklich so eine, das habe ich wirklich, haben wir hart gefeiert, diese wirklich kreative Protestform mit den ferngesteuerten Autos. Ja, und das eine führte dann zum anderen, wurde dann noch gesteigert ja am Wochenende.
Ja,
bis hin dann die sogenannte Fansteuerung, bitte verprügel mich für dieses Wortspiel, aber heute ist es mal erlaubt, die fangesteuerte Absage dann der DFL an den Investor, sicherlich auch ein großes Thema. Vielleicht wäre es sogar Thema der Woche gewesen, wenn nicht eben noch die Pressekonferenz mit der Bestätigung für Clemens Fritz wird Baumann-Nachfolger gekommen wäre. Du hast jetzt, apropos Bouquet, ja, du hast jetzt praktisch ein Buffet an Themen und darfst wählen, mit welchem du anfangen möchtest.
Ja, es ist der Klassiker, ja. All you can eat ist der Sieger tendenziell immer überfordert, ja, gerade bei Buffets. Aber ich würde doch versuchen, wenigstens das Ganze wenigstens halbwegs chronologisch aufzurollen. Und da bin ich immer eher ein Freund davon, beim Ältesten anzufangen. Sollte man beim Buffet übrigens auch tun.
Ach so, ich dachte bei mir.
Ja, ja, auch dort. Fangesteuert mit Blick auf die Proteste am Freitagabend, ne? Ja, Freitagabend.
Okay, mein komm, Gott. Dann lass uns doch ein bisschen chronologischer anfangen. Erstmal, wir hatten ja schon festgestellt, wie geil das ist. Winning ugly am Freitagabend und du hast ein entspanntes Fußballwochenende.
Ja. Ja. Und das ging mir genauso. Und ich muss dir auch sagen, ich habe mich zum ersten Mal beim Fußballgucken wieder dabei ertappt, wie krass aufgeregt ich ob des Ausgangs des Spiels auch so nervositätstechnisch bin. Weil wir machen ja das 1-0 relativ früh, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, im Vergleich zum Spielende. Ja. Mhm. Und die 20, 25 Minuten bis zum Schluss waren für mich einfach Tortur pur.
Ja.
Ist wirklich lange her, dass ich, oder ich kann mich wirklich lange nicht mehr daran erinnern, so gezittert zu haben und so vor mich hingeflucht zu haben vor der Glotze. Du hast es im Froggies geguckt, ne?
Genau, ich habe es im Froggies geguckt. Ich hatte zwar Frühdienst am nächsten Morgen, aber...
Du legst dir das aber auch echt immer so geil, ey.
Ja, ich konnte es auch nicht mehr wegtauschen. Ja. Ne? Wer rechnet denn damit? Das ist dann ja, die Dienstpläne, die haben mehr Vorlauf häufig als der Spielplan.
Oh, scheiße,
ja. Und dann wird es dann manchmal schwierig. So ein Samstag-Frühdienst, kannst du dir vorstellen, ist auch jetzt nicht die beliebteste Schicht,
ja,
ne? Die einem jetzt aus den Händen gerissen wird. Ja. Aber ist ja auch egal. Das Schöne ist, du kommst morgens zur Arbeit 4.45 Uhr und das Erste, was du machen kannst, ist, du schreibst eine neue Werder Bremen-Meldung.
Ja. Ne? Das sind die kleinen Freuden eines arbeitenden Mannes.
So ist es, genau wie ich gestern die Freude hatte, kurz vor Ende der Tagschicht, dann auch noch schnell mich um das Thema DFL zu kümmern, als dann die Eilmeldung kam. Das sind dann so die kleinen Highlights. So, gestern hatte ich Tuchel, Habeck und DFL, du, nur Pflegefälle zu betreuen.
Super,
Pflegefälle. Aber so war es. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach
wir
ja,
waren
genau. Ja, wir waren eigentlich beim Spiel, bis ich anfing auszuholen. Entschuldigung.
Kein Problem.
Wir waren im Froggies, das hattest du gefragt.
Genau.
Und es war ja doch so ein bisschen, wie wir es befürchtet hatten, hatte das Potenzial zum größten Kackspiel der Saison. Hattest du denn wirklich noch so viel Angst, dass da hinten noch einer reinfällt? Ich hatte vor Köln gar nicht mehr so richtig Angst irgendwie.
Bei mir kamen dann irgendwann wieder die guten alten Kohfeldt-Vibes auf, so gefühlt. Weißt du, so 2016, 2017, 2018, wo es einfach gefühlt in traumwandlerischer Sicherheit davon ausgehen konntest, dass wenn Werder sich hinten reinstellt, ja, und das Angreifen eigentlich tendenziell aufgibt, dass dann einfach der Lucky Punch in der Regel sitzt.
Dass wir noch einen kriegen, meinst
du? Ja, genau. Dass wir da noch einen kriegen. Und das war meine große Angst. Da bin ich einfach gebranntes Kind. Die letzten Wochen hat Werder mir da ja gar keinen Anlass gegeben, da irgendwie mir groß in die Hose zu machen. Aber hat funktioniert einmal mehr. Und wie du ja auch sagtest, ne, winning ugly. Es war mir in diesem Fall so scheißegal. Es war einfach nur winning. So.
Was heißt denn scheißegal? Ich finde es sogar gut, dass es so war.
Ja.
Ja, also das ist ja sogar, finde ich, noch wertvoller, weil wir sprachen drüber, in welcher Situation Köln war. Ne? Die sich ja, die hatten 1-0 gegen Frankfurt gewonnen, das Heimspiel davor. Dann haben die, hatten wir in der letzten Folge auch gesagt, praktisch, als der Tatort schon anfing, noch das 1-1 in Hoffenheim Sonntagabend auswärts gekriegt. Ja, waren stimmt. Aber alles in allem auf einen aufsteigenden Ast so.
Ja.
Ne? Und dass das kein Leckerbissen wird und dass wir die nicht spielerisch dominieren, vor allem nicht, wenn Hoffenheim und Frankfurt in den Wochen vorher das auch nicht schaffen, sondern Köln es da auch hinkriegt, die auf ihr Niveau runterzuziehen, ja, dann ist die Erwartung, dass wir die da an die Wand spielen, auch nicht ganz realistisch gewesen vorher. Oder wer sich ernsthaft da glaubt, er könnte da jetzt noch eine B-Note oder irgendwelche Schönheitspreise verteilen. Also wir haben 3 Punkte mitgenommen, Eintracht Frankfurt gegen unsere Konkurrenz um Saisonziel europäischer Wettbewerb, wenn ich mal kurz.
Ich mag, wie du denkst, Thomas.
Denken Sie groß. So, hat er vor 2 Wochen 1-0 verloren und es war dasselbe Spiel und wir gewinnen das Ding 1-0. Alles gut.
Und genau so muss man es auch sehen. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ey, ich habe danach noch irgendwie auch teilweise Zeitungsartikel gelesen und vermeintliche Experten auch nochmal irgendwie bei YouTube gesehen oder im Audio gehört, die halt sagten, ja, aber spielerisch überzeugend war das nun nicht. Ey, das ist doch scheißegal. Ja, das ist, du spielst als Mannschaft, die sich lange mit dem Thema Abstiegskampf im Selbstverständnis beschäftigt hat und jetzt ein bisschen weiter Oberwasser hat, ja, spielst du gegen eine Mannschaft, die um die Existenz kämpft.
Ja, richtig.
Und gewinnst bei denen vor ausverkauftem Haus unter Flutlicht 1-0. Es ist wirklich scheißegal wie.
Richtig.
Es ist scheißegal wie.
Und man darf ja nicht vergessen, da hatten wir uns noch beschwert, oh Gott, wie ungerecht, uns fehlen 3 verletzte Innenverteidiger. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Der große Malatini, können wir gleich nochmal drauf eingehen.
Ja.
Richtig gutes Spiel gemacht.
Ja.
Ist vom kleinen, schüchternen Malatini in der ersten Halbzeit wirklich gewachsen. Ja, kann mich erinnern, in der ersten Halbzeit gab es so ein paar Szenen, wo Mitch Weiser ihm auch nochmal erklärt hat, Alter, da musst du hinlaufen und so. Also Malatini wahnsinnig viele Kilometer abgerissen, aber in der ersten Halbzeit auch halt auch oft in die falsche Richtung. Aber wie er sich dann reingearbeitet hat
genau
und wie er dann in der zweiten Halbzeit immer stärker geworden ist, ey, Hut ab und jetzt
du
ist er ja fast...
Du konntest ihm beim Besserwerden zugucken.
Exakt, so geil. Genau so ist es.
Ja. Ne? Wirklich so
exakt
geil.
Exakt genau so ist es. Und auch, worauf du eben zu Recht angespielt hast, ne? Man sagt dann immer, das sind dann die schlagbaren Gegner und so. Ey, es gibt keine Phase in der Saison, in der es schwerer ist, Spiele zu gewinnen, jetzt gerade, weil alle Teams, die underperformed haben vorher oder die im Abstiegskampf sind oder die um die Tabellenspitze kämpfen, also bei allen Teams, bei denen es um was geht, in dieser Phase der Saison zu spielen, ist das Schwerste, was es gibt. Ja. Das ist jetzt 1000-mal schwerer, in Köln und in Mainz zu spielen und da zu gewinnen, als am 29. Spieltag zu Hause Wolfsburg oder Gladbach zu haben oder auswärts von mir aus, weil es für die um nichts mehr geht. Ja. So, die sind dann safe, graue Mäuse, Minimalziel erreicht. Ja, aber so Teams wie Köln und Mainz, da geht es jetzt um die Existenz und da geht es auch für jeden einzelnen Spieler um die Frage, melde ich mein Kind im Sommer aus der Schule ab, wenn Mainz absteigt. Ja, aber es ist ja so.
Ja, vollkommen, du hast zu 100% recht. Ja.
Die haben nachgerüstet, Spieler neu verpflichtet, gut, Köln konnte jetzt nicht so, aber du siehst halt, ne, Mainz zum Beispiel, hatten wir drüber gesprochen mit Amiri und einen Gang haben, gehen die halt auch finanziell all in. Ja. So. Und du siehst, leichter zu bespielen sind im Moment Teams, die so irgendwie im Nichts hängen. So ein Gladbach spielt, Gladbach-Darmstadt 0-0.
Ja. Ja. Wolfsburg spielt Teams. Auch einen komischen Ball gerade.
Richtig. Hoffenheim lullert rum. Ja. Highfly aus der Hinrunde ist vorbei. Ja. Jetzt merken sie, irgendwie geht's um gar nichts mehr. Und da läuft auch nichts mehr. Die kommen zum richtigen Moment nächste Woche. Wenn sie jetzt nicht den Trainer wechseln, dann wäre es schon wieder unglücklich. Die haben wir dann ja nächste Woche. Ja, aber ich sag echt nochmal, unterschätzt diese Auswärtssiege, diese dreckigen Auswärtssiege und auch diese dreckigen Auswärtspunkte. Bochum gehörte ja auch dazu noch in diesem Jahr. Sollte man nicht unterschätzen. Die sind wahnsinnig wertvoll und da würden sich andere Mannschaften wünschen, dass man da auch über die B-Note spricht. Aber da muss man wirklich sagen, wir setzen auf genau die Stärken, die sich jetzt rauskristallisiert haben. Das ist im Moment eher die Defensive. Ja, und ziehen das eiskalt durch und haben auch den Mut, unattraktiv zu spielen.
Ja, was wir auch schon festgehalten haben, ne, dieser Otto Rehhagel-Rekord. Mit drei Spiele am Stück auswärts ohne Gegentor und alle gewonnen.
Ja.
Aus den frühen 80ern. Das ist halt etwas, wo man sagt, ja, das ist ja lustig, haben sie jetzt nach über 40 Jahren, haben sie das endlich mal gebrochen. Ey, Alter, du kannst kein größeres Ausrufezeichen setzen als das. Und es gibt kein exemplarischeres Beispiel dafür, was sich bei Werder eigentlich verändert hat.
Richtig. Ja?
Diese gnadenlose Effizienz und auch die Bereitschaft, genau das zu tun, was wir jetzt so mantraartig bei X und so auch gepostet haben. Winning ugly. Ja. Sich nicht mehr zu schade dafür zu sein, ist so viel wert. Und im Übrigen auch etwas, worüber wir, wieder selbstreferenziell, ne? Aber worüber wir ab und zu auch schon mal gesprochen haben. auch die Veränderungsbereitschaft von jemandem wie Ole Werner ist für mich Teil des Ganzen.
Was meinst du jetzt mit Veränderungs?
Naja, dass er halt eben von gewissen Leitlinien sich offensichtlich abgewendet hat. Also Stichwort nur auf erfahrene Spieler setzen und sehr homöopathisch mit dem Einsetzen von jungen Spielern umgehen und so. Hat die Deichstube vor ein paar Tagen auch einen Artikel dazu gemacht, wo ich einfach nur nickend davor saß und sagte, ja, auch das ist was wert. Ein bisschen mutiger sein und halt eben auch flexibler sich zeigen und halt eben auch mal Erfahrungen aus den letzten Monaten eben auch über Aufstellung beispielsweise korrigieren und damit positive Erfolgserlebnisse einfahren. So.
Ja, obwohl, wie gesagt, da habe ich manchmal dann auch das Gefühl, wenn ich das lese, dass sich da einige Leute selbst korrigieren, weil so dramatisch habe ich das jetzt auch bisher nicht gesehen und auch wenn du siehst, wie ein Jinma eingebaut wird und so weiter, ging das für mich häufig ins Leere. Aber was man sagen muss und was ich die größte Qualität finde, ist, dass du diese Serie, die sie ja wirklich diesen 40-Jahre-Rekord holst, ja, 3x1-0 auswärts gewinnst, trotz immer unterschiedlicher Defensivaufstellung. Also ne, zweimal fehlte Weiser zum Beispiel, uns hinten. Im letzten Spiel fehlten drei Innenverteidiger und Malatini musste von Anfang an spielen und so weiter. Die Konstellation, ne, dann Stark im Spiel davor, Stark kurz vor der Pause raus zu Hause gegen Heidenheim. Also immer in unterschiedlichen Konstellationen und trotzdem hat das Gesamtkonstrukt defensiv gehalten. Und wir haben uns ja vor dem Köln-Spiel gefragt, so, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Köln nimmt zur Not auch das 0-0. Ja? Mhm. So, wie wollen wir spielen? Wollen wir sagen, wir sind eigentlich die bessere Mannschaft und ja, werden diesem Anspruch gerecht und treten auch so auf und riskieren was, ja? Oder laufen wir dann genau in dieses Messer, in das zum Beispiel dann Frankfurt reingelaufen ist vor zwei Wochen? Oder sagen wir, ey, dann, wir nehmen auch das 0-0. Wir machen bestimmt nicht denselben Fehler wie gegen Heidenheim und bieten euch genau euer Spiel an. Ja. Ja? Wir haben drüber gesprochen. Heidenheim, das hat uns gekillt, ne? Wir haben genau wie erwartet in der Euphorie nach vorne gespielt und Heidenheim hat genau das, meinten wir ja, mit Ansage, ne? So. Und genau das sollte halt nicht wieder passieren. Wir haben viel defensiver gestanden, viel weniger, also so gut wie gar nicht gepresst zu Anfang, ne? Ja. Und wir haben auch Djin mal draußen gelassen und haben mit Woltemade und Dürksch zwei eigentlich sehr ähnliche Spielertypen vorne reingestellt, die nur einen Auftrag hatten, die Bälle festhalten.
Ja. Ja, genau. Ja.
Weil du weißt ja, mit denen, das sind weder Stoßstürmer, noch kannst du die schicken in den Lauf. Das sind beides Offensivspieler, die den Ball festhalten. Und das war einfach, glaube ich, der Auftrag. Ne? Lasst es nicht wild werden.
Ja. Und das ist ihnen auch einigermaßen gelungen, wenn man jetzt mal davon absieht. Aber weißt du, selbst dieser Ball, den Friedel von der Linie kratzt, ist ja ein Ball, der von Weisers Kopf in Richtung Tor plumpst.
Das wäre ein Eigentor gewesen.
Ja, genau.
Ja, ja, so, und deswegen, das war dann ja auch schon, als die schon alles nach vorne geworfen hatten in der zweiten Halbzeit. Ja. Da führten wir ja schon 1-0. Ja. Ja, genau. So, und auch das ging ja wieder von Standards und so. Also aus dem Spiel raus hat Köln ja nun wirklich gar nichts ausrichten können.
Ja, und was... Oder? Und was können wir sagen, ne? Also jetzt mal gemessen daran, dass wir das Ding ja dann wirklich so hässlich, wie es nur irgend geht, gewinnen. Nämlich durch einen Torwartfehler und jemanden wie Justin Ginma, der dann einfach nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Ja. Ja. Haben ja eben auch noch alle anderen für uns gespielt.
Ja, so, das kommt noch dazu, ne?
Das war jetzt
der perfekte Spieltag.
So, jetzt auf Platz 7 wirklich einfach... Ja, veritabel uns da festgesetzt haben, wo wir jetzt stehen. Ja. Was ein so gutes Gefühl ist, einfach auch so durch die Woche hinweg, einfach so ein gutes Gefühl ist.
Ja, und nicht nur, dass der Freitag schon perfekt war, ne, und man ganz entspannt das Wochenende gucken konnte, ne, sondern, und dann kam ja auch noch die Meldung, dass ja ab der nächsten Saison gibt's ja in der Champions League einen anderen Modus.
Ja.
Ja, auch so eine Art Liga und dadurch gibt's 5 Startplätze mehr. In der Champions League und einer geht nach Deutschland. Und es könnte dann dadurch sogar halt sein, dass sogar Platz 8
für die Europa League Quali reicht?
Nee, für die Conference. Für die Conference League, wo ich immer noch nicht das.
Ja.
Scheint es wirklich zu geben, diese Conference League. Ja. Ja, aber dann machen wir halt mal Worum-Podcast Auswärtsreportage bei Dynamo Tiflis.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann fliegen wir halt nach Aktobe.
Ja, Aktobe. Warum nicht?
Ja, mir soll's recht sein.
Ihr habt doch schon ein paar hübsche, ne? Ja. Wir haben eine kleine Europakarte, so ein paar Nadeln reingesteckt schon.
Ja. Voodoo-mäßig.
Ne? Ja.
Verstehe ich. Fühle ich und verstehe ich.
Ja. Fahr mich nach Italien, Baby.
Jetzt gucke ich mal, weil wir haben ja letzte Folge haben wir darüber gesprochen, dass ich aufgrund mangelnder Zeit den roten Faden, also unsere Leitlinie für die Folge geschrieben habe. Diesmal hast du sie geschrieben. Ja. Und mir springt so eine Wortkombination hier ins Auge, bei dem von dir geschriebenen, Rand Kuhlmann.
Ja.
Ja. Du möchtest dich verhalten zum Managementversagen der DFL in Sachen gescheiterter Investorendeal. Und das würde mich in der Tat mal interessieren. Glaubst du denn, weil Watzke hat das ja dann ehrlicherweise so verkauft, so ja, das macht jetzt dann einfach in der Summe auch keinen Sinn mehr. Das klang für mich dann doch sehr stark danach, dass da irgendwie möglicherweise auch noch andere Punkte eine Rolle gespielt haben. Hast du eine Theorie?
Nein, ich habe keine Theorie, aber also ich freue mich erstmal. Und das war ja nun wirklich die letzte Notbremse, die Watzke jetzt ziehen konnte und die DFL. Da gab es halt gestern eine Krisensitzung, nachdem es ja lange hieß, nein, an der Abstimmung, juristisch ist da alles in Ordnung. Ne? Ja, da kann uns keiner was. Und ne? Und dann haben wir ja diese ganze Kampagne mit Bild-Zeitung, Doppelpass, wo dann rumgedraxelt wurde. Und dann hieß es, ja, das ist so, Leute, das ist so, das sind so kriminelle Ultras, das sind nur 2% und die zerstören den Fußball. All diese komplette PR-Strategie ist ja nun komplett gescheitert. Spätestens als der lustige Mann mit der Fernbedienung in Köln auf dem Zaun saß. Ja. Ich hatte es erwähnt und die langsam gemerkt haben, der Protest ist leider nicht irgendwie als radikale Minderheit zu framen, sondern die Leute haben da einfach Punkte. Dann gab es da auch noch diese hart aber fair
Wollte ich Diskussion. Grad sagen, genau. Ja, mit Martin Kind.
Oh ja, auch wirklich. Auch das ein Highlight meiner Fußballwoche. Ja. Da gibt es so viele schöne Anekdoten. Ich habe über Ex, wir sind ja nun auch schon ein bisschen älter, wie viele Kommentare habe ich gelesen und wie viele Leute haben mir auch geschrieben, auch aus unserer Bubble, die Jüngeren, liebe Grüße an alle, die sich angesprochen fühlen, sinngemäß, ey, ich bin Mitte 20, zum ersten Mal gucke ich ARD, eine Live-Sendung.
Ja, ja? Vor allem auch mit Markus Babbel, wirklich Realsatire.
Realsatire, ne? Aber alleine, ich wollte noch ganz kurz auf einen anderen Punkt, alleine, dass da diese gute alte Pro- und Contra-Diskussion ausreden lassen, ja, kritisch hinterfragen auf beiden Seiten und nicht in der Echokammer gebrüllt wird, ja, für oder gegen irgendwas. Und dass auch ich ganz viel Feedback bekomme, Mensch, das war ja eine richtig super Sendung und so. Ja, aber das ist Demokratie. Ja, so kann man drüber und kann sich immer noch jeder eine Meinung bilden. Aber auch da muss man ja sagen, Martin Kind, kann man über den denken, was man will, aber er hat immerhin den Arsch in der Hose, sich da hinzusetzen.
Ja.
Ja, und diese DFL-Linie zu vertreten. Wo waren denn diese ganzen DFL-Leute? Wo war Aki Watzke? Wo waren diese beiden DFL-Geschäftsführer? Irgendwie Merkel und Lanz oder Lenz oder Lenz, Lanz und Precht oder Merkel und weiß ich nicht, Merkel und Seehofer. Es gibt auf jeden Fall zwei hauptamtliche Geschäftsführer. Ja, wo sind die?
Ja.
Ja. Martin Kind setzt sich da wenigstens hin und vertritt eine Meinung, die ich nicht teile und auch mit einer Arroganz der Macht, ja, wo man sich, müssen wir uns jetzt nicht ernsthaft drüber unterhalten und wir kennen das aus unserer Hannover-Zeit, das ist jetzt kein...
Es war erwartbar, sagen wir es so.
Kein Inselereignis gewesen, ja, wie er da aufgetreten ist. Aber er hat immerhin den Arsch in der Hose, ja, und macht sogar noch weiter, als er merkt, oh Gott, wen haben sie mir denn hier neben mich gesetzt? Mit Markus Babbel und die haben ihm ja nun auch nicht gerade wirklich geholfen.
Nee.
So, aber immerhin stellt er sich, muss man ja mal sagen. Und aber die Fanseite wirklich komplett der DFL die Hosen runtergezogen hat.
Ja.
Mit Argumenten und
genau.
Wirklich jede Strategie, jede Kampagne, das sind radikal minder, mit zerstören den Fußball und die Spieler wollen das auch nicht und so.
Ja.
Alles komplett entkräftet und zack gab es Mittwoch eine Krisensitzung und ja, ich denke, gibt es keine zwei Meinungen drüber, dass wenn man ein Produkt verkaufen will, bei dem der Unique Selling Point die Fans sind, ja, sind ja, wir haben ja nicht die besten Spieler der Welt, wir haben die spannendste und interessanteste und emotionalste Stimmung. Liga der Welt, ja, so, und wenn du, ja, wenn du dich mit denen anlegst und über deren Köpfe der Fans versuchst, da so einen Deal zu machen, ja gut, dann, also was für ein Managementversagen ist das bitte? Ich kann mir auch kein Rennpferd kaufen und verkaufen und will dann das Rennpferd vermarkten, ja, und nehm dem dann ein Bein ab, ja, dann ist das Rennpferd halt auch nicht mehr so attraktiv.
Ja. Ja,
es, so funktioniert es halt nicht.
Ja, guter Versuch, Herr Watzke.
Ja. Ja, und ich glaube, die haben es auch eingesehen und es ist ja auch nicht so, wir sind da ja auch ambivalent unterwegs und Werder Bremen auch. Auch Werder hat sich dazu jetzt positioniert, die ja auch weiter ein Verfechter eines Investoreneinstiegs sind, aus ihren Gründen. Und auch wir lehnen das ja nicht komplett ab. Ja, die Frage ist halt nur, wie machst du's? Und keine Frage sollte es darüber geben, ob der Vertrag für 20 Jahre, auf dem das alles basieren soll, basiert auf einer Abstimmung, die so fragwürdig ist durch das Verhalten von Kind, ja. Das heißt, wo du schon, und wenn diese Abstimmung die Basis sein soll für einen 20-Jahres-Vertrag und du schon die eigenen Leute Zweifel daran haben, dass da Regeln gebrochen wurden vielleicht, indem 50 plus 1 nicht eingehalten wurde. Ja, ja, also wie willst du das noch nach draußen verkaufen?
So, ja, und, ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich so ein bisschen gewundert habe, dass sie das Ding jetzt komplett gleich dann auch fallen lassen. Ich hätte jetzt ehrlicherweise von den Wendehälsen erwartet, dass sie dann nochmal wieder eine Extrarunde drehen wollen und dann lass uns doch nochmal reden und dann stimmen wir nochmal ab. Und
ja. Das haben sie ja auch versucht. Das war ja erst der Versuch, dann zu sagen, ja, und vielleicht können wir nochmal und dann aber mit einfacher Mehrheit oder wir müssen nochmal abstimmen, ob es nochmal eine neue Abstimmung gibt und so. Nee, dann gab es diese Krisensitzung da bei der DFL nur von den Chefs, da waren nicht alle Vereine dabei und Watzke sagte danach, ey, ich kriege Anrufe aus den Vereinen, von den Clubs, die sagen, Diggi, wir halten das nicht durch hier. Ja. Wir können das nicht mehr vertreten vor unseren eigenen Fans. Ja. Und wenn sich schon 10 oder 12 Clubs, wenn die schon selber an die Öffentlichkeit gehen, vorher und sagen, wir haben auch Bauchschmerzen.
Ja, aber dann ist es wirklich was für ein PR-Desaster für diesen Laden.
Ein absolutes Desaster.
Also ja, das ist ja wirklich so brutal.
Ja. Und und jetzt, du kannst es halt auch nicht weitermachen. Dir ist ja schon Blackstone abgesprungen als DFL. Ja. Ne? Hatten wir letzte Folge auch schon drüber gesprochen, weil die natürlich einerseits ist denen das dann zu risky, wenn sie nicht wissen, dass das alles nach ihren Regeln so läuft. Ja, genau. Und vermutlich hat CVC, CVC, hat mit Sicherheit auch durchblicken lassen. Also Leute, wenn ihr nicht mal, wie sollen wir denn mit euch DFL so einen Vertrag machen, wenn ihr DFL nicht mal eine geschlossene Entscheidung, wenn ihr es nicht mal in den Griff kriegt, dass hier der Spielbetrieb nicht ständig unterbrochen. Also das ist natürlich dann auch für einen Investor wie CVC halt auch nicht mehr interessant.
Ich glaube halt ehrlicherweise auch, dass mal fernab vom Einlenken und von der Einsicht, die ja demonstrativ nach außen getragen worden ist, in dem Bedürfnis und der Absicht, Schadensbegrenzung zu betreiben, sicherlich auch in irgendeiner Form der Investor noch eine Rolle gespielt hat. Entweder weil er Dinge diktieren wollte oder weil er gesagt hat, dann aber nicht so viel Geld oder weil er gesagt hat, kriegt mal einen Scheiß auf die Kette. Mhm. Also ich glaube, da kamen einige Sachen zusammen, die dann letzten Endes zu dieser Entscheidung geführt haben. Aber sei es wie es ist, während wir noch am Anfang darüber nachgedacht haben oder laut darüber spekuliert haben, dass möglicherweise die Liga dann einfach auch diese Arroganz besitzt, das Ding komplett durchzuziehen, und auch die Fans da links liegen zu lassen, muss man jetzt schon echt festhalten, ein Erfolg der organisierten Fanszene auf der ganzen Linie in dem Fall.
Ja, absolut. Ja. Sieg der Kurve. Ja. Ne? Game, Set and Match sozusagen.
Fangesteuert.
Fangesteuert. Ja. So. Und es ist doch schön, wenn der deutsche Fußball fangesteuert bleibt und nicht investorengesteuert. So viel dazu. Und vollste Sympathie und wie gesagt, bei mir gar nicht mal unbedingt das Ding. Ich bin kein grundsätzlicher Gegner von einer Investorenlösung, und auch Werder hat sich ja positioniert und auch die haben natürlich Argumente auf ihrer Seite. Aber du kannst es nicht so unseriös machen.
Ja.
Das ist die Geschichte, Also erstmal such dir deinen Partner vielleicht besser aus, ist halt auch die Frage, wer überhaupt Interesse hat. Aber wenn du das erfolgreich vermarkten willst, dieses wirklich mega geile Produkt Deutsche Bundesliga, mit Zuschauerzahlen in der zweiten Liga, die höher sind als in Italien und Spanien, mit Familienerlebnis Stadion.
Choreos.
Mit dem reichsten Merchandising-Markt in Europa. Also wo du so viel Geld generieren kannst und die Deutschen lassen sich ihren Fußball was kosten. Ja? Dann Gruß an alle, die sich für gefühlte 4.800 Euro das Sondertrikot gekauft haben und so weiter. Wir sind ja bereit, die deutschen Fans. Aber das die Bedingung ist zumindest, dass wir uns nicht so offensichtlich verarschen lassen. Ja?
Ja.
Also nicht so, dass das Ganze darauf basiert, dass Herr Kind sagt, oh, vielleicht habe ich die Anordnung, vielleicht aber auch nicht. Ich sage es einfach nicht. Und solange ich es nicht sage, kann mir ja keiner was. Und können wir den Deal ja mal, also so bitte mal, verarschen lassen.
Wir sind
wir uns natürlich immer ein bisschen, aber nicht so.
Wir sind nicht generell gegen den Einstieg von Investoren, aber wir sind generell gegen Dilettantismus. Ja, und das ist also, und man kann es unter nichts anderem zusammenfassen dann unterm Strich.
Richtig, und mit so fadenscheinigen Tricks, ey, bitte nicht, ja, das könnt ihr der Politik überlassen, bald ist wieder Wahlkampf, aber so Fußball ist uns zu wichtig. Aber ich sag mal anders, trotzdem war nicht davor, jetzt zu sagen, juhu, wir haben gewonnen. Ja, es ist jetzt zwar erstmal ein Sieg sozusagen der Fans gegen diesen Deal, ja, aber das Grundproblem ist natürlich weiterhin da. Ja, also das Grundproblem, dass die Liga weiter Geld braucht und dass viele Clubs auch wirklich an der Kante zur Insolvenz gewankt sind und teilweise immer noch viele Probleme haben und deswegen natürlich auch anfällig sind oder angewiesen sind auf externe Geldgeber. Ja, das Problem ist ja nicht weg. Das darf man ja nicht vergessen. Und nur mal so, um halt auch das ganze Bild zu zeichnen. Ja, Filbri, Werder. Mhm. Boss für diesen Bereich, ja, sagt, okay, wir finden es erstmal gut, dass dieses Vertragskonstrukt, ja, dieses Verarschungsmodell gestoppt wurde, ja, das ging so nicht weiter, ja, sind wir uns einig. Sagt aber auch, wir hätten auch wieder mit Ja gestimmt zu diesem Investorendeal, ja, und sagt halt, das Problem ist, was passiert denn, wenn die Liga sich nicht zentral vermarktet, also nicht zentral für alle Geld reinholt? Dann ist aufgrund des finanziellen Drucks, den jeder einzelne Verein hat, ist eher die Gefahr, dass 50+1 jetzt wackelt.
Verstehst Was bräuchte du? Es denn dafür?
Naja, es bräuchte eine Mehrheit der Vereine, ja, der Clubs, die selber beschließen, lass uns 50+1 abschaffen.
Aber dafür gibt es doch keine Mehrheit, oder?
Naja, es gibt mit Sicherheit reiche Clubs, die das, ne? Also Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Hannover und noch ein paar andere Clubs, ja? Also wir sprechen ja über die Kapitalgesellschaften und die Vereine, ja? Das ist ja das Konstrukt in jedem Club, ja?
Ja.
So, und die Kapitalgesellschaften, es gibt immer mehr, die natürlich sagen, ey, wie sollen wir unseren Profifußball weiter finanzieren, wenn wir keine Investoren reinholen? So. Ja. Und also, sagt Filbri, besteht natürlich die Gefahr, dass die sich innerhalb der DFL organisieren und dieses Thema 50+1 nochmal auf die Tagesordnung setzen, aufgrund des eigenen finanziellen Drucks.
Hm.
So, und dann muss man halt überlegen, wäre es, was ist mit so einem Verein wie Stuttgart ins Blaue gesprochen? Ja,
ja.
Ist eh schon Mercedes im Prinzip der Schatteneigentümer. Fällt 50+1, wird sich beim VfB nichts ändern, nur dass noch eine andere Investoren Machtgefüge sich noch ändern könnte. So, und da hat er natürlich auch einen Punkt, der Filbri. Weißt du, was ich meine, oder habe ich es kompliziert erklärt?
Ich kann dir schon im Groben und Ganzen folgen. Die Frage ist halt, da bin ich halt einfach nicht firm genug, was Satzungen und Regelwerk und so angeht, was es bräuchte, ne? Denn es wird auch eine nicht unerhebliche Mehrheit für die Änderung eines solchen Konstrukts brauchen.
Genau.
Und es gibt eine Handvoll Vereine, die da sicherlich dafür sind, aber die Mengenverhältnisse, auch mit Blick darauf, was danach möglicherweise auch den Vereinen drohen, in Anführungsstrichen könnte, die halt eben so etwas oder so ein Konstrukt nicht in der Hinterhand haben, wird einen Großteil der Vereine, und wir reden von erster und zweiter Liga, zweimal drüber nachdenken lassen, weil letzten Endes wird es dazu führen, dass du ein ähnliches Ja, oder dass die Tendenz zumindest ähnlich in Richtung Premier League geht, oder sehe ich das falsch?
Ja, natürlich. Und dass du natürlich, dass dann, wenn du keine gemeinsame Vermarktungslösung findest, ja, sind natürlich automatisch die Konzernclubs im Vorteil.
Ja.
Ne? Weil die können sich das Geld relativ leicht generieren. Und die haben ja schon 50+1 Ausnahmen. Hoffenheim und Leverkusen. Ja. So. Und nur da, um das Bild abzurunden, ne? Es gibt kein, wir haben gewonnen und so. Nee, ne? Wir haben nur nicht sofort verloren, aber gewonnen haben wir auch noch nichts. So. Denn der finanzielle Druck, gut, Werder hat jetzt eine Lösung gefunden, ja, mit den Sugar Daddies, ja, mit den Pfeffersack-Sugar Daddies, ne? Mit den privaten Geldgebern, aber das ist halt auch nicht in jedem Verein möglich oder in jeder Stadt möglich. Also schwierig.
Ich glaube, wir können uns darauf verständigen, dass wir sagen können, trotz allem, und das widerspricht ja nicht dem, was du gerade auch ausgeführt hast, trotz allem ist es ganz wichtig anzuerkennen, dass diese Form des organisierten Protests zumindest das Zeichen gesetzt hat, ihr könnt mit uns nicht alles machen.
Exakt.
So, und das ist, glaube ich, das ist eine Message, die ist angekommen und die wird Einfluss haben auf alle weiteren Prozesse, die Clubs sich überlegen, da bin ich mir sicher.
Ja, exakt. Und was mich besonders daran freut, ist, dass halt auch diese ganze Kampagne, die man ja auch aus Bereichen der Politik kennt und sowas, ne, so einen legitimen Protest von der Masse getragen zu verunglimpfen, weil einem selber der Anlass oder der Grund nicht passt. Ja, dann zu sagen, das ist eine radikale Minderheit, die wollen dies, die wollen das, also die Gruppen gegeneinander aufzuhetzen, das ist ja eine typische Strategie der Mächtigen und die irgendwas durchsetzen wollen, ja, so, und dass das einfach abgeperlt ist und alles ruhig und friedlich und kreativ und lustig war.
Ich habe gerade eine sehr gute Idee.
Ja.
Ich werde diese Folge hier nehmen, Folge 177 Fangesteuert, und ich werde sie mir per Handy-Erinnerungsfunktion in 2 Jahren auf Wiedervorlage legen. Ja. Und in 2 Jahren, wenn wir dann in der Champions League spielen, ja, und wir in der Champions League regelmäßig im Achtelfinale rausfliegen, dann will ich uns doch mal hören, ob wir noch gegen den Einstieg von Scheich Abdil Ben Daba sind. Ja. Das, Herr Siegert, ich lasse mich an meinen Worten messen, möchte ich sagen.
Ja, das ist sehr gut. Bitte mich nicht. Was kümmert mich mein Geschwätz von vor 2 Jahren?
Aber um den nächsten Schritt zur Weltherrschaft zu machen, müssen wir am Samstag erstmal an Darmstadt vorbei. Wow, was für eine Überleitung.
Ja,
ich stehe so ein bisschen auf dem Gaspedal, denn der Job ruft, du weißt es.
Alles klar.
Lass uns bitte noch einmal auf Darmstadt gucken.
Spiel gegen Darmstadt, wir sprachen schon privat drüber, das kam uns vorgestern noch irgendwie leichter vor.
Ja, aber wirklich. Als dann die ersten Bilder von einem Golfkart mit Marco Friedl auf dem Beifahrersitz und einem dicken Eisverband um den Knöchel, ist mir auch etwas schummrig geworden. Als es dann in trügerischer Sicherheit wenige Stunden später hieß, ja, so schlimm war es wohl doch nicht. Ich so, puh, zum Glück. Um dann am nächsten Morgen zu lesen, ja, der kam gerade auf Krücken aus dem Kabinentrakt, fällt mehrere Wochen aus. Ich so, ja. Nein.
Oh Mann, und dann auch schon wieder mehrere Wochen. Hast du eben noch die PK mit Ole gesehen? Kannst du kurz was sagen zur Personalsituation?
Oder wie er
sich geäußert hat auch?
Ja, bin nur einmal drüber geflogen. Also alles, was ich dazu bislang gelesen habe, klang so ein bisschen nach Galgenhumor, um ehrlich zu sein. Ja.
Ja.
Irgendjemand fragte dann, da gehen ja langsam die Optionen in der Innenverteidigung aus. Was ist denn, Sie haben ja im Training offenbar unter anderem auch Senne Linnen mal auf Innenverteidigung spielen lassen. Ist das denn eine Option fürs Wochenende? Darauf hat Werner wohl sinngemäß gesagt, naja, also mit jedem weiteren Spieler, der ausfällt, wird es wahrscheinlicher, dass der in der Innenverteidigung spielt. Also toi toi toi, ich kann es schwer einschätzen, aber sind wir uns wahrscheinlich einig, erste Option müsste eigentlich Stand jetzt eher Christian Groß sein, ne?
Ja, siehst du das anders? Ole wollte, hätte ich jetzt auch gesagt, nachdem wir ja letzte Woche überlegt hatten, Groß oder Malatini als Starkersatz, ne? Da lagen wir schon richtig. Ja, ich hatte aber diesen Eindruck mit dem Galgenhumor habe ich voll geteilt. Ich hatte noch nie so sehr den Eindruck, hat mich Ole Werner an diese Flensburg, an diese Flensbier-Werbung erinnert, wie er da saß. Und eigentlich kann man die ganze PK zusammenfassen. Jo, nützt ja nix.
Ja, Flump.
Nützt ja nix, Fump. Ja. So, es war, ja, gut, was soll er sagen?
Ja.
Ne, aber ja, ich habe versucht, das irgendwie rauszuhören. Er sagte ja, klar, es gibt groß und der hat natürlich auch die Erfahrung, aber halt auch schon lange nicht mehr gespielt von Anfang an. Ne? Das letzte war Leipzig, das hat er ja, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Das 1-1 vor Weihnachten gegen Leipzig, wo er zwar den einen Zweikampf da, glaube ich, verliert
zum Tor, genau,
ja. Aber halt auch viele andere gewinnt und uns ja positiv überrascht hat schon.
Ja.
Aber ich glaube fast schon, dass er sagte, er habe auch andere Optionen im Kopf. Linen könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, zumal wir ja auch im zentralen Mittelfeld schon noch ein größeres Angebot haben.
Ja, aber wäre dann nicht eher Stay eine Option für die Innenverteidigung? Ich meine, auch wegen der Körpergröße und so?
Ja, das ist nämlich das Ding, ne? Und wie viel Zeit hast du denn noch? Musst du gleich schon...
Ja, wir können noch ein bisschen, aber ich muss, also so viel habe ich in der Tat nicht mehr.
Okay, pass auf, dann machen wir es schnell. Über Clemens Fritz wollten wir noch, aber da machen wir dann nochmal eine Sonderfolge, würde ich sagen.
Ja, ich ganz ehrlich, über das Thema Clemens Fritz muss ich auch ein bisschen nachdenken. Ich habe das irgendwie jetzt gerade, ich habe so ein paar wirre Gedanken zu, die ich, glaube ich, erstmal sortieren muss. Das hilft niemandem, wenn ich die jetzt hier laut äußere.
Okay, naja, ich höre dir auch gerne zu beim Denken, das wäre auch ganz interessant gewesen. Aber gut, dann kürzen wir jetzt ab und machen dann aber auch für unsere Scheichsinnen und Scheichinnen und natürlich auch für alle anderen nächste Woche dann wieder zwei oder machen einen Schnellschuss nach dem Darmstadt-Spiel und sprechen nochmal ausführlich über Clemens Fritz. Ja. Was du ansprachst, das ist nämlich genau das, was mich ja irgendwie, was ich am dürfsten finde an dem Friedl-Ausfall, ist jetzt ausgerechnet, Darmstadt hat ja nachgelegt, hat ja so einen Spieler wie Polter geholt. Mhm. Ja, also ein Brechertyp vorne auf der 9, der da auch spielt und vermutlich mit Skarke, mit einem eher beweglichen, der sonst viel über die linke Seite kommt, offensiv bei Darmstadt, denke ich mir auch, sehe ich das ungern, so einen Typen wie Polter auf Linen.
Ja.
Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass das Darmstadt dann... dass das eine Waffe für die sein kann, dass du versuchst, Polter aus dem Tanzbereich von Jung wegzubewegen, weil das passt. Ja, ich glaube, ein Typ wie Polter kontrolliert Jung wirklich gut. Ja, und Friedl auch. Aber gegen einen relativ jungen, eher unerfahrenen Spieler wie Malatini oder auch gegen Linen, der ja auch seine Stärken eher im Spielerischen hat und nicht im Defensiv-Zweikampf gegen solche Büffel.
Ja.
Also wenn ich Lieberknecht wäre und ich würde sehen, da spielt Linen auf der 6 und Libero, würde ich sagen, geh auf den.
Mhm.
Stell dich immer, ne, so. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Deswegen fand ich dein Argument eben, wäre Stay nicht eine Option, finde ich auch nicht schlecht.
Ja, oder aber nicht wirklich Grosso, ne? Weil gerade auch, also mit solchen Gegnern ist, glaube ich, Grosso einfach auch so Kettenhund-Vibe-mäßig. Wäre auf jeden Fall zumindest eine Option, über die man nachdenken könnte und sollte.
Ja, also ich sehe da auch eher Grosso.
Ja.
Also mir wäre lieber mit Grosso, auch wenn der wenig Spielpraxis hat, aber ich glaube, mit solchen Stürmern wie Polter kommt er mit Stellungsspiel und Zweikampf und auch mit einer Kopfballstärke, die er hat im Defensivkopfball, kommt er, meine ich, besser klar als mit einem Openda oder also mit einem Gegenspieler ohne Hüftprobleme.
Ja. Ja, genau.
Verstehst, was ich meine.
Ja. Aber Grosso dann zwangsläufig in der Mitte, ne?
Ja, genau. Ja. Dann in der Mitte.
Ja. Und dann Jung links von ihm, Malatini rechts von ihm. Oh Gott, ja. Ey. Ja, also ehrlicherweise ist das ja auch das einzige und große Problem, das wir haben, ne? Denn in allen anderen Mannschaftsteilen ist jetzt nicht so, dass man denkt, so, oh Gott, wen sollen wir denn da überhaupt noch reinwerfen?
Ja, da haben wir ja eher ein Überangebot, ne?
Ja.
Genau, und ich denke, das ist, und Ole hat auch tief gestapelt, Ole wurde gefragt bei der PK, wenn hinten so knapp ist mit Personal, dann sucht doch euer Heil in der Offensive, spielt doch auf, versucht doch schützenfest.
Ja,
ja. Yes, und da war er dann doch etwas zurückhaltender und sagte, ja, unsere Abläufe sind drin, aber vor allem defensiv, ja, und es klang so wie erwartet kein Spektakel. Ja. Ja, es reicht uns, ein Tor mehr zu schießen als die anderen.
Ja, ja. Mit der Einstellung können wir grundsätzlich gut leben. Allerdings, wir sind im Stadion. Also mehr als eins darf es gerne sein. Ich beschwere mich nicht, wenn es nur eins ist und wir gewinnen. Aber so für, weiß ich nicht, für den Verlauf des Nachmittags könnte ich auch mit einem 2-3-0-1-2 leben.
Ja gut, die Frage ist halt, also ich glaube, das ist ja auch die schlechteste Abwehr und wir werden brennen. Ich glaube schon, dass wir Tore schießen. Ne?
Ja.
Die Frage ist halt, wie gehen wir das Spiel an? Ja? Ja, also weil wenn wir da wie gegen Heidenheim wieder so eine etwas naive Euphorie, juhu und jetzt, so, da sind wir ins offene Messer gelaufen und wenn man mal ehrlich ist, das ist ja die einzige Chance, die Darmstadt gegen uns hat, ist ja, dass wir den praktisch, dass wir in die Falle tappen und die in Führung gehen.
Ja, genau.
Das ist ja das Einzige, was schiefgehen kann. Und ja, deswegen rechne ich eher mit einer sehr defensiv ausgerichteten Werder-Mannschaft in der ersten Halbzeit.
Mhm.
Und mit der Einstellung, auch
gucken,
wenn
was geht, ne?
Das Stadion ungeduldig wird, ja, besser 0-0 zur Pause. Mhm. Am Ende, hinten raus, können wir immer noch offensiver, aber ja, nicht in Rückstand geraten und dann praktisch die Not haben, hinten, weil du einen Rückstand aufholen musst, hinten zu öffnen.
Ja,
ja. Und dann erst, dass dann die großen Defensivprobleme, die fehlenden Leute, erst dann richtig sichtbar werden, weißt ja, du, wenn du auch noch Räume öffnest. Also erstmal auch, um der Abwehr zu helfen, einem Malatini und einem Groß oder Linen, je nachdem, wer da hinten spielt, auch zu helfen, erstmal sicher zu stehen, könnte ich mir vorstellen, dass die ersten 20 Minuten erstmal eher übersichtlich werden, spielerisch.
Freust du dich auch so auf Klaus wie ich?
Klaus Klasula?
Jawohl.
Ja, sicher.
Ja, das
weiß ich gar nicht.
Komm, dann lass uns einfach, weil ich jetzt wirklich gleich los muss, ja, lass uns doch einmal durch die Aufstellung rasen. Wir haben es ja im Prinzip schon gesagt, wir würden beide wahrscheinlich wirklich Grosso in der Zentrale der Viererkette bevorzugen, oder?
Wir würden es machen, aber ich glaube, dass Linen da spielt.
Okay, also dann wäre dein Vorschlag Linen, Jung, Malatini in der Abwehr, dann außen Weise, Agu.
Richtig. Steya auf der 6.
Ja.
Dann glaube ich Schmied im Mittelfeld.
Ja.
Oh, da ist das sogar ein Spiel für Skelly. Oder ist es ein Spiel für Naby Keita? Ja.
Oh, das wäre natürlich sau interessant. Das ist eine geile Idee eigentlich.
Ich sage Steya, Keita, Schmied im Mittelfeld.
Oh.
Und vorne glaube ich an Dux und Jinma.
Ja, okay. Okay. Ich bin ganz klar in der Idee bei deiner Aufstellung. Ich glaube allerdings, dass Grosso spielen wird mit Malatini und Jung, dass außen Agu und Weiser spielen. Ich glaube, dass Linen dafür auf die 6 geht, dass Mittelfeld wieder Schmied und Steya sind und dass im Sturm wieder Duxch und Jinma spielen.
Nicht Woltemade?
Nee, der Kicker sagt auch Woltemade. Ich glaube, Jinma ist für eine Truppe wie Darmstadt gut geeignet. Und mit der entsprechenden Korrekturmöglichkeit Woltemade früh zu bringen, wenn das nicht funktioniert.
Okay, ich korrigiere. Hab mich wieder in der Euphorie. Keita raus, Woltemade rein. Woltemade hinter den Spitzen diesmal, sage ich.
Ja. Ja. Fühle ich auch.
Oh Mann, schade, war immer du mal mit deiner Lohnarbeit, mit der Führungsposition und so.
Ja, es geht
nur weil
halt
du
nicht
ein eigenes Büro hast.
Ja.
Ja? Du
das
hast
ist
dich
der
verändert.
Grund, denkst du. Ja, ja,
du
genau.
Du hast dich verändert.
Ja, das kannst du mir beim Champagner am Samstag in der Ehrenloge erzählen. Ja,
kann den Intendanten anrufen, dem Jan geht's jetzt nicht gut.
Wir haben eine Intendantin, bitte. So viel Zeit muss sein.
Ruf ich auch an. Sogar
sag mal
viel
ganz
lieber.
Kurz. Was tippst du denn, wie es ausgeht?
Ich tippe auf ein 3-1.
Ich sage 4-2 für Werder. Warum sollen die 2 Tore schießen? Aber ich sage trotzdem 4-2 für Werder.
Ich könnte dir Gründe nennen.
Ja, ich mir auch, wenn ich so auf die Abwehrreihe gucke, auf jeden Fall.
Diggi, ferngesteuert. Die Liga, Werder Bremen und wir aber auch. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns sehen. Ich sag nochmal stellvertretend für uns beide, sorry, dass so spät geworden ist diese Woche mit der Ausgabe und dass wir jetzt noch gar nicht groß über Clemens Fritz geredet haben.
Das holen wir nach, auf jeden Fall.
Das holen wir auf jeden Fall nach und erwartet Bromance am Samstag auf den Social Media Kanälen. Unterstützt uns gerne weiterhin. Auch dafür war wenig Zeit und dafür nehmen wir uns nächste Woche auch wieder ein bisschen mehr für unsere Scheichen und Scheichs. Und haben auch schon wieder ein paar Ideen ausklamüstert, aber...
Unmutsäußerungen bitte an worumrondu@gmail.com. Also ihr Lieben, kommt gutes Wochenende, wir drücken die Daumen für Samstag. Mein Freund, ich freue mich tierisch darauf, Samstag mit dir im Stadion zu sitzen und allen anderen. Ja, wir hören uns direkt danach wieder und dann hoffentlich mit 3 weiteren Punkten auf dem Konto. In diesem Sinne, haut rein.
Europapokal.
Europapokal. Tschüss.